Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 24 bis 29. Wir wollen uns heute Morgen allerdings beschränken auf den 24. Vers und darin auch nur auf bestimmte Aussagen. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Als Paulus diesen Brief schrieb, da befand er sich im Gefängnis. Er hatte die Gemeinde in Kolosse nicht selbst gegründet. Sie war durch Gottes Gnade, durch die Verkündigung des Evangeliums einer seiner Mitarbeiter namens Epaphras entstanden. Als Apostel wusste er sich für seine Glaubensgeschwister in Kolosse verantwortlich und warnte sie in seinem Brief vor den verderblichen Einflüssen bestimmter Irrlehrer. Paulus erwähnt vieles in seinem Brief, wodurch diese falschen Lehrer die Gläubigen von Christus abziehen wollten, um sie zu einer höheren Stufe christlichen Lebens zu führen. Die ganze Fülle des christlichen Glaubens habe man nur, so behaupteten diese falschen Lehrer, durch die Beobachtung bestimmter Gesetze und Rituale. Ich lese dazu einmal auf dem zweiten Kapitel von Vers 16 an. Dann haben wir einen kleinen Einblick in das, was diese falschen Lehrer, diese Irrlehrer, der Gemeinde sagte. Paulus schreibt: So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, also sich irgendwelcher Visionen rühmt, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, an Christus, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus den Elementen oder Prinzipien der Welt, gemeint ist die religiöse Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in dieser religiösen Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch, das heißt das Geltungsbedürfnis. Nun mag jemand unter uns sagen, ja, das sind ja Dinge, die uns klar sind, wir verehren keine Engel, beten sie schon gar nicht an, oder wir praktizieren auch keine gesetzliche Askese, also Enthaltsamkeit. Wir beobachten auch nicht bestimmte Tage oder enthalten uns von bestimmten Speisen. Das alles tun wir ja nicht. Was hat uns das hier zu sagen? Ja? Und dazu einmal etwas, was ich las in der Auslegung über den Kolosser Brief bei Erich Nepe. Und da geht es ihm darum, das einmal auf unsere Zeit zu übertragen, aber im Blick auf solche Dinge, die an sich gut sind, die an sich zu unserem Glaubensleben dazugehören. Hören wir einmal, was er sagt. Alles aus dem Leben der Gemeinde Jesu, was an sich echt und notwendig ist, also nicht dem entspricht, was hier der Kolosserbrief sagt, ja, was an sich zu unserem Glaubensleben dazugehört, was notwendig ist in der Nachfolge Jesu. Alles kann diese falsche Bewertung von uns empfangen. Heiligung und Geistesgaben, Gemeindeaufbau und Zeugendienst, Sakrament und reine Lehre, Bekenntnis und Kirchenverfassung. Es gibt schlechterdings nichts, was davor sicher wäre, dass wir es nicht aufs Neue zur frommen Leistung und Grundlage unserer Gotteskindschaft machen wollen. Das ist das Problem auch in unserer Zeit. An sich gute Dinge werden zur Grundlage unseres ewigen Heils gemacht. Und es bleibt doch auch in dem besten Fall alles ein Stückwerk, ein Fragment, das in seiner Unzulänglichkeit tausendfältig der Vergebung Gottes bedarf. Wir müssen eisern und klar in uns verankern, dass auch in dem Menschenleben nach der Bekehrung nichts ist, was wir vor Gott als heilig, rein und zureichend präsentieren können. Es gibt nie von uns aus irgendetwas, was Begründung unserer Bürgerschaft in der Gemeinde des Christus werden könnte. Die einzige Begründung ist und bleibt in Ewigkeit Christus. Er selbst, er ganz allein, er ist das Fundament. Auf ihn verlassen wir uns, auf nichts anderes. Alles andere wird zu einer frommen Leistung, zu etwas, was wir zu tun haben, damit wir einen bestimmten Segen von Gott bekommen. Und darum macht Paulus hier im Kolosserbrief den Geschwistern den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit groß, indem er schreibt, dass in ihm, in Christus, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Und ihr habt, so sagt Paulus, ihr habt diese Fülle in ihm, ihr habt Teil an dieser Fülle. Lesen wir dazu aus dem ersten Kapitel einmal die Verse 19 folgende. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stellt. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Weil wir in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig haben, weil in ihm alles ist, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Darum heißt es auch, in ihm zu bleiben, in ihm zu wandeln. Wie Paulus dann auch sagt in Kapitel 2, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm, auch in der Nachfolge Jesu, bleibt in ihm. Wie der Herr Jesus sagt, im Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Bleibet in mir und ich in euch. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Jesus genügt also. Er genügt in jeder Hinsicht. Sowohl für den Anfang unseres Glaubenslebens, als auch für den Fortgang unseres Glaubenslebens, als auch im Blick auf die Vollendung. Jesus genügt, er reicht aus. Wir brauchen über Jesus hinaus nichts, aber auch gar nichts, was uns in die Lage versetzen könnte, irgendwie Gott wohlgefällig zu sein. In ihm haben wir das alles. Wie Paulus auch im 1. Korintherbrief schreibt, Kapitel 1, Vers 30, dass Christus uns gemacht ist von Gott zur Weisheit. Doppelpunkt, nämlich zur Gerechtigkeit. Wir haben Gerechtigkeit vor Gott in Christus. Heiligung, wir haben unsere Heiligung in Christus. Und Erlösung, wahrscheinlich meint Paulus damit, unseres Leibes Erlösung, auch sie haben wir in Christus Jesus. Das ist göttliche Weisheit, nichts anderes. In Christus haben wir also alles, wie Petrus sagt, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Er ist, wie Paulus hier sagt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Warum spricht Paulus nun hier in unserem Predigttext von seinem Leiden? Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Doch ganz gewiss nicht, um irgendein Mitleid zu erregen oder aber um auf die Gläubigen einen bestimmten Eindruck zu machen, wie viel er zu leiden hatte in der Nachfolge Jesu. Warum spricht er hier plötzlich vom Leiden? Nun, er grenzt sich auch darin, im Blick auf seine Leidenswege, das tut er auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, er grenzt sich auch darin von den Irrlehrern ab. Offensichtlich konnte man auf dem Wege des Gesetzes und philosophischer Gedankengänge manchen Verfolgungsleiden aus dem Wege gehen. Genau das schreibt Paulus auch den Galatern. Und die Galater standen ja in der großen Gefahr, den Boden der Gnade Gottes in Christus zu verlassen und sich wieder in irgendeiner Weise selbst zu profilieren im Blick auf das ewige Heil, indem sie sich beschneiden ließen und so weiter. Da schreibt der Apostel Paulus ihnen in Kapitel 6 seines Briefes an die Galater, im Blick auf die Irrlehrer, die die Gemeinde verunsicherten durch ihre Gesetzesforderungen, die ansehen wollen nach dem Fleisch, die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, das heißt religiöses Ansehen haben wollen, die zwingen euch zur Beschneidung. Warum? Warum tun sie das? Nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Die scheuen das Leiden, das mit der Verkündigung der Kreuzesbotschaft, der Allgenugsamkeit Christi verbunden ist. Das scheuen sie. Sie trachten nach Ansehen und Ehre in dieser Welt. Die Welt liebt die Botschaft von der Allgenugsamkeit Christi in Kreuz und Auferstehung nicht, weil sie nämlich diese Botschaft den Menschen klein macht und Gott groß macht. Ihr bekommt Christus, hier bekommt unser himmlischer Vater allen Ruhm im Evangelium. Der Mensch wird klein gemacht, Gott wird groß gemacht. Ein Kriterium, anhand dessen wir prüfen können, ob eine Verkündigung evangeliumsgemäß ist oder nicht. Wird der Mensch groß gemacht, dann handelt es sich offensichtlich, auch in seiner Frömmigkeit groß gemacht, offensichtlich nicht um eine klare evangeliumsgemäße Botschaft. Also verkündigte man genau das, wonach den Menschen von Natur aus die Ohren jücken, so sagt Paulus an anderer Stelle. Das heißt also, was sie von Natur aus gerne hören wollten. Was will der Mensch denn gerne hören? Nun, dass er etwas zu tun hat, um das Heil zu erwerben. Nicht wahr? dass er etwas bringen kann, dass er doch nicht so böse ist, wie das die Schrift uns bezeugt. Das wollen die Menschen gerne hören, was den Menschen groß macht. Was den Menschen in seinem Wollen, Wünschen, Streben und seiner Religiosität groß macht, genau das tat eben Paulus nicht. Er verkündigte eine Botschaft, die den Juden ein Ärgernis war und den Griechen, denen die nach Weisheit trachteten, nach menschlicher Weisheit, eine Torheit war. Eine Botschaft, die Gott allein die Ehre, allein den Ruhm gibt. Das verkündigte der Apostel Paulus und damit war eben mancherlei Leiden für ihn verbunden. Das brachte ihm viel Leid und Kummer ein. Hinzu kam die Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden, den geistlichen Zustand der Gemeinden. Und wir können davon ausgehen, dass Paulus einen besonderen Blick hatte für die Gefahren, die auf die Gemeinde Jesu zukamen. So wie wir es auch vorhin in dem Lied gehört haben. Es gibt Menschen, die haben diesen Blick nicht. Auch Gläubige, die haben diesen Blick nicht. Sie sehen die Gefahren nicht. Sie sind in gewisser Weise blauäugig im Blick auf die geistlichen Entwicklungen unserer Zeit in der Gemeinde Jesu. Paulus empfand Schmerzen, wenn er an sein geliebtes Volk, an die Juden dachte, die sich gegen den Weg des Glaubens verstockten, wie wir es auch gehört haben aus Römer Kapitel 10. Sie trachteten danach, ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten, anstatt die Gerechtigkeit, die stellvertretende Gerechtigkeit Christi im Glauben zu empfangen. Nun, Paulus spricht hier von diesen Leiden, die er zu erdulden und zu ertragen hatte. Die Gläubigen sollten sich nicht daran stoßen. Und das war hier und da der Fall, dass sie sich stießen an der Leidensgestalt des Apostels Paulus. Und darum schreibt er im Epheserbrief im 3. Kapitel, Vers 13, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Keine Schmach für euch, dass ich als Apostel der Heiden so viel zu leiden habe, sondern ist euch eine Ehre, werdet nicht müde. Stoßt euch nicht an meiner Leidensgestalt, an meinen Leidenswegen. Wir fragen allerdings, und das fragten sich die Geschwister damals ganz gewiss auch, wo bleibt denn da die ganze Herrlichkeit des Apostels? Damit konnte man doch in der Welt keinen Eindruck machen und auf die Welt keinen Eindruck machen. Nun, wir wissen um solche Größen innerhalb der Christenheit, die tatsächlich weltlich gesehen Eindruck machen können, durch äußeren Pomp und äußere Herrlichkeit. Wir denken an die römisch-katholische Kirche, die ganze Geschichte hindurch immer wieder versucht hat, nicht nur geistlich Einfluss zu nehmen auf die Menschen, sondern auch in der Politik Macht auszuüben, äußere Herrlichkeit nach außen hin zu demonstrieren, Macht und Herrlichkeit zu erstreben. Das haben wir besonders im Katholizismus, das haben wir auch im Islam. Und es gibt auch ähnliche Bestrebungen ansonsten im evangelikalen Raum. Das ist nie der Weg der Gemeinde Jesu gewesen. Die Gemeinde Jesu hatte wohl in der Vergangenheit immer wieder auch einen positiven Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Aber sie strebte nie, wenn sie gesund war, wenn sie geistlich gesund war, nie nach Macht und äußerer Herrlichkeit in dieser Welt. Sie wusste, das ist uns vorbehalten für die Zukunft, nicht für die Jetztzeit. Und doch hat die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten, besonders in Verfolgungszeiten, die Herrlichkeit Gottes gehabt. Und genau das schreibt Petrus ja in seinem ersten Brief, der ja viel vom Leiden spricht Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Es ist eine verborgene Herrlichkeit in der Gemeinde Jesu. Nach außen hin nicht so sichtbar. Gemeinde Jesu ging ihren Weg durch die Zeit hindurch in Niedrigkeit. Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Sie ging nicht den äußeren Herrlichkeitsweg, sondern sie ging einen Weg, wie ihr Meister auch, wie ihr Herr und Meister auch, in dieser Zeit und Welt. Ein Weg der Niedrigkeit. Damit verbunden sind manche verhüllte Segenswege, auch für dich und für mich. Das kann eine große Anfechtung sein, wenn wir in Situationen hineinkommen, in denen von Segen rein äußerlich kaum oder gar nicht zu sehen ist im Augenblick. Vielleicht auch andere kein Verständnis für uns haben und denken, wo bleibt denn da der Segen? Ja? Und doch tut Gott sein verborgenes Werk an den Herzen seiner geliebten Kinder. Seine verborgene Herrlichkeit. Hier und da kommt sie auch zum Ausdruck, dadurch, dass Gott etwas wirkt, nach außen hin durch seine Kinder. Aber ansonsten sind es oft verhüllte, verborgene Segenswege, die Gott uns führt, von denen wir auch nicht oft verstehen, was soll das Ganze, ja? Was steckt da für ein Sinn dahinter? Mein Gott, wie bist du so verborgen, so haben wir gehört aus diesem Lied, ne? Es ist ein verborgener Gott, so heißt es im Propheten Jesaja. Ja, und wenn Gott uns nicht aus seiner Verborgenheit seine Herrlichkeit in Christus geoffenbart hätte, wüssten wir nichts von seiner Herrlichkeit. Aber sie erschließt sich eben nicht dem natürlichen Denken des Menschen, sondern sie erschließt sich dem Glauben, durch den Heiligen Geist gewirkt. Also, nicht äußere Macht und Herrlichkeit erstrebt die Gemeinde, sondern sie geht den Leidensweg und Paulus ging diesen Leidensweg in ganz besonderer Weise. Da geht es zunächst um spezielle Leiden im Namen Jesu, um Jesu willen. Wir lesen davon in Johannes Kapitel 15, dass der Herr Jesus seine Jünger in seinen Abschiedsreden auf solch eine Zeit der Verfolgung vorbereitete. Haben sie mich gehasst? Sie haben mich zuerst gehasst, zunächst einmal mich. So werden sie euch auch hassen. Er spricht von der Welt. Von welcher Welt spricht er? Von der religiösen Welt. Natürlich hasst uns auch die säkulare Welt, aber die religiöse Welt, das war es, was dem Herrn Jesus ganz besonders zu schaffen machte und sein Leiden verursachte. Es waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, es waren die Sadduzäer, es waren die Frommen ihrer Zeit, die sich gegen Jesus stellten. Der Herr Jesus bereitet uns darauf vor, bereitet seine Jünger darauf vor. Und so kam es dann ja auch später. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Sie wurden verfolgt. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen, sagt der Herr seinen Jüngern. Allein die Tatsache, dass wir zu Jesus gehören, macht uns zur Zielscheibe ihres Hasses. Ansonsten, wenn die Welt Jesus nicht hassen würde, wären wir völlig uninteressant für die Welt. Wir sind deshalb so interessant für sie, weil wir uns zu Jesus halten, weil wir zu ihm gehören. Und die Welt hasst den Herrn Jesus. Der Satan hasst den Herrn Jesus Christus als unseren Stellvertreter, als unseren Erlöser. Was er in unserer Zeit noch duldet, ist, dass man den Herrn Jesus zu einem Menschen macht, zu einem bloßen Menschen. Er war wahrer Mensch, ja, aber eben auch wahrer Gott. Das will man dann heute ausklammern. Und solange wir das Evangelium verkündigen, haben wir Teil am Leiden. Wir können es ja nicht lassen, dass wir das verkündigen, was wir gesehen und gehört haben, sagen die Apostel. Und so war es auch mit dem Apostel Paulus. Er hat das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus reichlich verkündigt. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Er hatte dieses Amt sich nicht selbst ausgesucht. Er hatte es von Gott empfangen. Gott hatte ihn dazu berufen. So lesen wir es auch in Vers 1, Kapitel 1. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes. Und Bruder Timotheus, durch den Willen Gottes. Er hatte sich das nicht selbst ausgesucht. Weder seine Berufung zum Predigtdienst, zum Apostelamt hier speziell, noch die damit verbundenen Leiden, hatte er sich selbst ausgesucht. Ich will ihm zeigen, so sagt der Herr zu Ananias, ich will ihm zeigen, nämlich dem Apostel Paulus, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und dasselbe gilt auch für uns, liebe Geschwister. Auch dann, wenn wir nicht einen speziellen Dienst der Verkündigung empfangen haben, alles in unserem Leben, im Leben eines jeden einzelnen Gläubigen, in der Familie und so weiter, alles, was unser Leben ausmacht, ist letztlich eine Plattform dafür, dass wir das Evangelium von der Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus kundtun. Ist sozusagen eine Kanzel, unser ganzes Leben. Ob wir es mit Worten tun oder mit unserem ganzen Wesen, so sagt es ja der Liederdichter, in Wort und Werk und allem Wesen sei Christus und sonst nicht zu lesen. Alles ist ein Zeugnis seines wunderbaren Heilswerkes. Das bedeutet eben Teilhabe am Leiden, nicht nur am Reich, sondern eben auch am Leiden. Und dazu gehört auch, dass wir darunter leiden, dass man unseren Herrn, den wir lieben, in Christus Jesus lieben, durch den Heiligen Geist gewirkt, dass man ihn so sehr verachtet und ignoriert in dieser Welt, als gäbe es ihn gar nicht, ja? Denken wir nur an die spezielle Situation, in der wir uns zurzeit befinden, in unserer Gesellschaft. Das sieht ja so aus, als gäbe es gar keinen Gott. Von Gott ist gar nicht die Rede, dass er was damit zu tun hat, dass wir in dieser Krise sind. Das ist völlig außerhalb der Vorstellung der Menschen. Wird auch von den Kanzeln nicht verkündigt. Die Menschen werden völlig im Unklaren darüber gelassen, dass Gott tatsächlich hier handelt in dieser ganzen Krise. Dass er uns etwas zu sagen hat durch diese Krise, nämlich dass wir ihn suchen, ihn ganz allein. Man verachtet ihn, seinen Rat sucht man nicht, deshalb geht man in die Irre. Und dass sein Name in dieser Welt so verunehrt wird, das ist uns ja nicht egal, nicht wahr? Das kann uns als Kindern Gottes nicht egal sein. Und auch ist es uns nicht egal, dass Menschen um uns herum verloren sind, ohne Christus, ja? Haltlos, hilflos, heillos sind. Sie haben ihn nicht. Wir dürfen mit all dem, was uns auf dem Herzen liegt, was unser ganzes Leben, unsere ganze Existenz ausmacht, ihn immer wieder suchen und mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist das Köstlichste, was es gibt in dieser Welt. Da sind wir vollkommen geborgen in ihm. Das haben die anderen nicht, ja? Und das ist uns ja nicht egal. Und das verursacht Leiden in unserem Herzen. Wie auch der Apostel Paulus, wie wir bereits sagten, Schmerzen erlitten hat wegen der Ungläubigkeit seiner Stammesgenossen, seines Volkes. Außerdem gibt es Leiden im weiteren Sinne. Ich denke, das ist uns allen klar. Leiden im engeren Sinne, Verfolgungsleiden, Leiden, die aufs Engste damit verbunden sind, dass wir zu Jesus gehören, die wir sonst nicht hätten, wenn wir nicht zu ihm gehören würden. Ja? Das sind Leiden im engeren Sinne. Es gibt auch Leiden im weiteren Sinne, mit denen auch die Menschheit ohne Christus zu tun hat und zu kämpfen hat. Krankheitsleiden, finanzielle Probleme, Probleme im Berufsleben, in der Familie und so weiter. Existenzielle Probleme, von denen manche durch die Folgen der jetzigen Krise betroffen sind. Doch für Gottes Kinder, das ist ganz entscheidend wichtig, stehen auch solche Leiden welcher Art sie auch sein mögen, in einer Beziehung zur Christusnachfolge. Der Glaube an Christus umfasst ja unser ganzes Leben. Und darum verfolgt Gott auch mit den allgemeinen Leiden, die auch andere treffen können, mit den Leiden im weiteren Sinne für seine Kinder ganz spezielle Heilsabsichten. Ganz spezielle Heilsabsichten. Gott liebt alle Menschen. Aber er tut sein besonderes Heilswerk an denen, die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und von denen, sagt der Apostel Paulus, das sind nämlich solche, die Gott lieben, die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt, die zum Glauben an Christus gekommen sind. Von denen heißt es, Römer Kapitel 8, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, ohne Ausnahme, zum göttlich Besten dienen. Nämlich, dass sie zum Ziel ewiger Herrlichkeit gelangen. Ja? Darunter fällt jede Art von Leiden. Sie werden nach dem geheimen Ratschluss Gottes für sie, für Gottes Kinder, maßgeschneidert ausgesucht. Maßgeschneidert ausgesucht. Denken wir nur an hier. Ein spezielles Leiden durfte der Satan ihm zufügen. Aber irgendwo setzte Gott seine Grenze. Aber sein Leben taste nicht an. Ja? Das wollte Gott nicht. Sein Leben taste nicht an. Es handelt sich um ein bestimmtes Maß an Leiden, das die Gemeinde Jesu insgesamt zu erdulden hat, so verstehe ich dieses Wort, und erstatte an meinem Fleisch, das heißt an meinem Leibe, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. An den Leiden Christi fehlt natürlich nichts im Blick auf unser ewiges Heil. Weil das Leiden Christi am Kreuz ist vollkommen, das braucht nicht ergänzt zu werden. Dem haben wir nichts hinzuzufügen. Kein persönliches Leid oder so, dass das Leiden Christi am Kreuz vollständig machen würde. Das ist damit nicht gemeint. Ja? Sondern gemeint ist das spezielle Leiden, das insgemein von der Gemeinde Jesu aller Zeiten getragen und geduldet werden soll. Um nicht zu sagen, darf. Denn es ist uns eine Ehre, im Reiche Gottes für die Ausbreitung seines Evangeliums zu leiden. Es sollte uns eine Ehre sein. Das heißt also, die gesamte Gemeinde aller Zeiten, auch unserer Zeit, hat ein bestimmtes Maß an Leiden zu erfüllen. Paulus trägt seinen Teil dazu bei. Und du und ich, wir auch unseren bescheidenen Teil. Damit dieses Leiden erfüllt ist, dieses Leiden der Gemeinde erfüllt ist, wenn der Herr Jesus wiederkommt und seine Gemeinde vollendet. Insofern hat also jeder Einzelne von uns in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise, das ist individuell ganz verschieden, Teil an dem Leib, Leiden des Leibes Christi. Das Bild ist ja auch wichtig. Ne? Haupt, Leib Christi. Das ist eine Einheit. Hat Christus gelitten, haben wir auch zu leiden und unseren Teil dazu beizutragen, damit diese Welt das Evangelium hört. Ne? Das ist kein Erlösungsleiden, ne? Um es noch einmal zu sagen. Nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen. Ein bestimmtes Maß, und ich denke, darin liegt ein großer Trost für dich und auch für mich, nichts darüber hinaus, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Herr. Das gilt auch in Zeiten, in denen wir meinen, es ging über unser Vermögen. Haben wir das nicht alle schon mal erlebt, ne? Dass wir dachten, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich kann auch nicht mehr. Ich sehe auch keinen Sinn in meinem Weg, in meinem Leidensweg. Es geht ja auch manchmal über unser Vermögen, aber nicht über das Vermögen Gottes in uns. Ne? Nicht über sein Vermögen, das er uns beilegen will. Wir kommen zum Schluss. Die Herrlichkeit Gottes die jetzt noch verborgen ist, und die Herrlichkeit seiner Gemeinde mit ihren verborgenen Segenswegen wird erst am Ende dieses Zeitalters und zu Beginn des zukünftigen Zeitalters offenbar. Was jetzt verborgen ist, wird dann erst offenbar. Und genau das sagt Paulus hier in Kapitel 3. Wenn aber Christus, euer Leben, das verborgene Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Dann wird die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu in Christus Jesus auch offenbar sein vor aller Welt. Christus in seiner Herrlichkeit und die Gemeinde in ihrer Herrlichkeit, weil sie zu ihm gehört. Und bis dahin heißt es eben, diese Spannung auszuhalten zwischen dem jetzt schon, was wir jetzt schon haben im Glauben, was uns geoffenbart ist im Wort Gottes und nur in der Bibel, im Wort Gottes, und dem noch nicht, was noch kommen wird. Das Entscheidende kommt ja noch. Deshalb spricht Paulus in diesem Abschnitt von Christus als der Hoffnung der Herrlichkeit. Da geht es um die zukünftige Herrlichkeit. Jetzt in Niedrigkeit, dann aber offenbar vor aller Welt in Herrlichkeit. Diese Spannung zwischen dem, was wir jetzt schon haben im Glauben an Gottes Wort und dem, was noch aussteht, diese Spannung gilt es auszuhalten. Aber wir wollen doch die Betonung darauf legen, dass wir jetzt schon vieles haben, was unsere Herzen froh macht. Herr, gib uns nur geöffnete Augen dafür. Wir brauchen geöffnete Augen des Herzens, damit wir das erkennen. Und immer mehr erkennen, welchen Reichtum der Gnade Gottes wir in Christus Jesus haben. In ihm wohnt die ganze Fülle der Herrlichkeit Gottes leibhaftig. Öffnen wir die Augen für dich, Herr Jesus. Erfülle mein Herz mit dem Geist der Weissagung, beziehungsweise der Weisheit und der Offenbarung, damit ich dich immer besser erkenne. Öffne mir die Augen, dass ich sehe deine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Evangeliums von der Gnade Gottes in Christus, die Erlösung durch sein Blut, womit die Hoffnung der Herrlichkeit verbunden ist, ist so groß, dass der Grundton unseres Lebens, wollen wir uns jetzt merken, als Übergang auch für die nächste Predigt, die hier auch auf diesen Vers Bezug nimmt, ist so groß, diese Herrlichkeit, die wir jetzt schon haben in Christus durch den Glauben, dass der Grundton unseres Lebens, trotz mancher Leidenswege, was sein darf? Die Freude sein darf. Und Paulus sagt, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Nun freue ich mich in den Leib. Das ist gewaltig, ja. Und darüber wollen wir dann, so Gott will, in der nächsten Predigt etwas sagen. In Kürze werden wir uns weiterhin also mit diesem Abschnitt befassen und auch mit diesem Vers befassen, zunächst einmal. Eure Hausaufgabe ist es, in der kommenden Zeit bis zur nächsten Predigt mindestens einmal den gesamten Kolosserbrief zu lesen. Mindestens einmal. Und darauf zu achten, wie es immer wieder heißt, besonders im ersten Kapitel, aber auch dann später, in ihm, durch ihn, mit ihm, er ist es, er ganz allein. Ja? Tut das nicht, weil ich euch darum bitte, sondern es ist gut für euch, wenn ihr den ganzen Brief einmal zu Hause durchlest. Ja? Gott mag euch dazu reichlich segnen. Amen. Wir beten noch miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir auch für diese Worte, des Apostels Paulus, der unter der Leitung des Heiligen Geistes sie geschrieben hat. Sie sind dein Wort an uns. Herr, du führst auch uns und jeden Einzelnen von uns mancherlei Leidenswege. Aber wir wollen darin nicht verzagen, wir brauchen nicht zu verzagen, sondern es sind Wege der verborgenen Herrlichkeit. Es sind Wege, auf denen du uns begleitest und zum Ziel ewiger Herrlichkeit führst. Und dafür preisen wir dich. Amen.